Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Brennender Schmerz durchfährt Nils Dacke, als sich die Kugel in seinen linken Oberschenkel bohrt, wieder austritt und dann auch den rechten Oberschenkel zertrümmert. Wahrscheinlich brüllt er auf, er kann sich nicht länger auf den Beinen halten, er fällt vornüber auf den eisigen und hart gefrorenen Boden. Um ihn herum knallen Schüsse, Kugeln zischen durch die Luft, das Geschrei tausender Soldaten und Bauern dröhnt. Schmerzensschrei der Verletzten und Sterbenden, Eisen schlägt auf Eisen. Zwei Bauern entdecken Nils Dacke am Boden, sie packen ihn und schleifen ihn davon, hinauf die Uferböschung, weg vom Getümmel und Kampfeslärm, tief in den Wald zu einer Höhle. Kleine, sehr kleine Höhle, aber sie reicht, um ihn zu verstecken. Würden die Soldaten ihn finden, würde ihm wahrscheinlich ein langer, qualvoller Tod bevorstehen. Das weiß jeder und deswegen wird er versteckt. Dieser Nils Dacke, von dem ich gerade gesprochen habe, der in einer Schlacht bei Vischerum sehr schwer verletzt wurde. Um diesen Nils Dacke soll es heute gehen. Nils Dacke ist in Småland bis heute ein Volksheld. Er wird verehrt. Alle kennen ihn irgendwie. Aber wer war dieser Mensch? Wer war dieser Nils Dacke? Wir werden da in dieser Folge wieder in die Geschichte Schwedens zurückwandern. Wir waren schon relativ häufig in dieser Zeit rund um Gustav Vasa. Und auch Nils Dacke ist ohne Gustav Vasa nicht denkbar. Oder er wird einer der großen Gegenspieler von Gustav Vasa. Diese Zeit rund um Gustav Vasa, Anfang des 16. Jahrhunderts, die ist einfach unglaublich wichtig für Schweden, weil hier die Grundlagen gelegt worden sind für das moderne Schweden. Dass Schweden unabhängig wurde, unabhängig von Dänemark, von der Vorherrschaft Dänemarks beispielsweise. Oder dass die Reformation eingeläutet wurde. Davon haben wir in der letzten Folge über die schwedische Geschichte ja gesprochen, über die Reformation, da waren wir in Västerås. Dass der Staat zentralisiert wurde, auf Stockholm vollkommen zentralisiert wurde. Das hat auch mit Gustav Vasa zu tun. Das heißt, diese Zeit ist einfach super entscheidend. Und deswegen spielen viele Folgen, die wir hier machen zur schwedischen Geschichte, in genau dieser Zeit. Wir sind im 17. Teil der Serie über die schwedische Geschichte. Wir haben angefangen von der geologischen Entstehung, also wie ist überhaupt diese Landmasse entstanden, die heute Schweden ist. Dann ging es über die Eisenzeit, über die Wikingerzeit, ins Mittelalter, dann eben mehrere Folgen über diese Kalmarunion, den Kampf gegen den dänischen Unionskönig Christian II., den Aufstieg Gustav Vasas zum schwedischen König, die Reformation, die 1527 eingeläutet wurde. Das waren so die letzten Folgen. Und heute begrüße ich dich zur Folge 17 in dieser Serie. Mein Name ist Jo von Elchkuss und ich sage Hey Ock, willkommen. Und wir werden heute eine Reise in einen kleinen Ort mitten in Småland machen, nach Vischerum. Kein bekannter Ort, kein großer Ort, aber wo sich eben im Jahr 1543 doch auch Geschichte geschrieben hat. Und diese Geschichte hat mit eben Nils Dacke zu tun. Nils Dacke, der hier bei dieser Schlacht in Vischerum sehr schwer verletzt wird. Ihr habt es anfangs gehört, er wurde von einer Kugel getroffen. Die Kugel hat beide Oberbeine zerstört oder zertrümmert. Er konnte deswegen nicht mehr laufen, wurde weggeschleppt von seinen Getreuen, in eine Höhle versteckt. Die Dacke-Grottan kann man heute noch anschauen, wo dieser Nils Dacke versteckt worden ist. Aber ohne ihren Anführer, da fällt die Gegenwehr des bäuerlichen Heeres, in dem ohnehin schon recht viel Chaos geherrscht hat, einfach vollkommen in sich zusammen. Diese Schlacht, die für die Bauern so verheerend ausgeht, die eine so große Niederlage nicht nur für Nils Dacke, sondern für die Bauern von Småland bedeutet, diese Schlacht am 20. März 1543, die hat eben in Vischerum stattgefunden. Und hier erringen die Truppen des schwedischen Königs Gustav Vasa einen triumphalen Sieg. Und es ist auch der entscheidende Wendepunkt. Nils Dacke ist zwar noch nicht tot, aber nun beginnt eine regelrechte Hetzjagd auf ihn, vom König selbst beauftragt. Wer heute Vischerum besucht, Vischerum, das ist ein bisschen nördlich von Åseda, südlich von Vimmerby, an der Grenze von Jönköpings län und Kalmar län, Und wer heute diesen kleinen Ort besucht, der stößt ständig auf Niesdacke. Am Ortseingang begrüßt so eine kleine Statue den Besucher. Im Zentrum steht er, hier viel größer und mit Armbrust bewaffnet, auf einem hohen Sockel. Wer einen Spaziergang um den Wischerumsee macht, schöner See, kann man schön drum herumlaufen, da kommt man am Schauplatz der Schlacht und an eben jener Grotte, in der der Verletzte verborgen wurde, vorbei. Auch bei Vissefjärda an der Grenze von Kalmar nach Blekinge, also weiter im Süden, ganz im Süden von Småland, das ist so die Region, aus der Nils Dacke kam und wo er auch starb, auch da gibt es Gedenksteine und auch einen Dacke-Weg, einen Dacke-Wanderweg. Und das Fährunternehmen TT Line hat sogar eines seiner Schiffe nach ihm benannt. Vielleicht bist du sogar schon mal mit der Nils Dacke gefahren, wenn du nach Schweden unterwegs warst. Also, wer war dieser Mann, der von König Gustav Vasa so wirklich so rigoros bekämpft wurde und der heute zumindest in Småland ja überall bekannt ist, der bis heute so ein bisschen verehrt wird als ein ganz besonderer Mensch? Wer war dieser Nils Dacke? Ganz grundsätzlich ist Nils Dacke ohne die Herrschaft von Gustav Vasa gar nicht denkbar. Wenn man so möchte, hat erst der König den Bauernführer, den er später bekriegte, groß gemacht. Gustav Vasa kämpfte für die schwedische Unabhängigkeit und gegen den dänischen König Christian II. Das haben wir ja schon in mehreren Folgen beleuchtet. Christian II., der war eben der Herrscher der Kalmarer Union und damit auch schwedischer König. Die Kalmarer Union war ja quasi dieses Gebilde, wo eben die schwedische Krone, die norwegische Krone und die dänische Krone in Personalunion geführt werden sollte. Hat oft nicht so richtig gut geklappt und dann eben Gustav Vasa hat dem auch ein Ende gemacht. Gustav Vasa hat Christian II. Besiegt und sich dann selbst zum König krönen lassen. Dieser Kampf Gustavs gegen Christian II., der ist wirklich reich an Mythen und großen Geschichten. Der endet eben mit der Krönung von Gustav Vasa zum König eines dann unabhängigen Schwedens. Und es war am 6. Juni 1523, bis heute auch der schwedische Nationalfeiertag. Vielleicht hast du ja Anfang des Monats den Nationalfeiertag in Schweden gefeiert. Das ist eben eines von zwei Ereignissen, die hinter diesem 6. Juni stehen. Die Krönung von Gustav Vasa zum schwedischen König. Doch Gustav Vasa wollte nicht nur die Unabhängigkeit. Er wollte mehr. Er wollte ein wirklich straff organisiertes und vor allem zentralistisch gesteuertes Reich mit dem König unumschränkt an der Spitze und Stockholm als Machtzentrum. Das Problem bei Gustav Vasa war, dass er ja aus keiner Königsdynastie kam. Er hatte eigentlich keine richtige Legitimation. Er war letztendlich erstmal derjenige, der einen legitimen König stürzte. Und es gab auch einige Aufstände gegen ihn. Zum Beispiel von adliger Seite. Da gab es keine ganz großen Aufstände, aber es gab immer wieder kleinere Aufstände. Es gab mal einen kleinen Bauernaufstand in Dalarna, auch hier in den 1520er Jahren. Da war einiges ja so am Wanken. Gustav Vasas Herrschaft war gerade am Anfang alles andere als fest etabliert oder gesichert. Deswegen war es ihm ein großes Anliegen, die Macht richtig an sich zu ziehen, die hohen Adligen auch so ein bisschen zu entmachten und Stockholm als Machtzentrum auszubauen, dass er von hier aus ganz straff und gut organisiert regieren kann und somit auch sich selber und seine eigene Herrschaft sichern kann. Und er setzte Vögte ein, die dann in Schlössern oder Burgen im Land saßen und für den König Steuern eintrieben beispielsweise oder halt die Herrschaft durchsetzten. Das war das eine und das andere war eben die Reformation, die 1527 in Schweden angestoßen wurde, quasi nach dem Vorbild von Martin Luther im Heiligen Römischen Reich, Deutsche Nation, kamen diese Ideen dann eben auch nach Schweden und die Reformation, die kam Gustav Vasa gerade recht, aus zwei Gründen. Zum einen konnte er so die katholische Kirche und den Papst als Machtfaktor aus dem Weg räumen und die eigene Macht als oberster Kirchenherr ausbauen, also auch hier so eine machtpolitische Frage. Und zum anderen war all das Silber und Gold, das er nun aus den Kirchen und aus den aufgelösten Klöstern einziehen konnte, zur Finanzierung seines Heeres und des Staatsaufbaus von größter Bedeutung und zur Deckung der Schulden, die er gemacht hat im Unabhängigkeitskrieg. Er hat sich bei der Hanse schwer verschuldet und dafür war sie auch wichtig. Wie gesagt, wenn dich das mal interessiert, dann geh gerne in die Folge 16 zur schwedischen Geschichte. Da geht es genau um die Reformation und wie die Reformation eingeläutet wurde, wie sie durchgeführt wurde im 16. Jahrhundert. Man kann aber zusammenfassen, dass es weniger religiöse Überzeugungen waren, sondern vielmehr wirtschaftliche und machtpolitische Gründe, die eben zur Durchführung der Reformation in Schweden geführt haben. Ja, und diese beiden Entwicklungen, die Reformation und diese Zentralisierung auf Stockholm, das sorgte für Unmut. Vor allen Dingen, nicht nur, aber vor allen Dingen in Smoland. Smoland war eine Region, ähnlich wie Dalarna, das legte schon immer viel Wert auf die eigene Unabhängigkeit. Und von Stockholm da wollte man sich nicht so wahnsinnig viel sagen lassen. Und deswegen kamen die Reformpläne des Königs überhaupt nicht gut an. Die eingesetzten Vögte, die waren sehr verhasst. Genauso verhasst wie die Steuern, die immer höher und drückender wurden. Und auch wollte man sich nicht einfach so eine neue Konfession aufdrücken lassen. Die Plünderung der Kirchen und Klöster, die vergrößerte den Unmut nur noch mehr. Aber das war vielleicht gar nicht das Entscheidende. Man wollte einfach den Gottesdienst so feiern, wie man es eben immer gemacht hat und wollte sich da jetzt nicht irgendwie was irgendwie reinreden lassen. Und dann, das kam noch hinzu, wurde auch noch der Grenzhandel mit Dänemark verboten. Für Smoland, das zu jener Zeit Grenzland war, weil ja eben Blekinge und Schonen oder Skåne noch zu Dänemark gehörten, bedeutete das einen wirtschaftlichen, ja, so Nackenschlag. Zum Beispiel der Ochsenhandel war hier sehr stark ausgebaut und der wurde nun plötzlich verboten. Und das bedeutete für viele, dass eben ein Einkommen wegfiel. Und so rumorte es unter den Bauern. Nicht nur in Smoland, sondern auch in anderen Regionen. Es brachen mehrere Aufstände aus, Vögte wurden ermordet, also gab es einige Mordfälle, die Bauern rotteten sich zusammen. Ähnliches hatten wir auch im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, da in den 1520er Jahren, das wurde jetzt gerade groß gefeiert, die 500-jährige Erinnerung an die Bauernkriege in Deutschland, die natürlich auch durch die Reformation mit begünstigt oder mit ausgelöst worden sind. Weil die Bauern nun plötzlich durch die Bibelübersetzung ja auch lesen konnten, was da in der Bibel drinsteht und dass da solche Dinge drinstehen, dass Gott alle Menschen lieb hat, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Und da kann man natürlich schon durchaus politische Forderungen ableiten. Und auch das war in Smoland ähnlich. Und dazu kam eben noch die Unzufriedenheit wegen der Veränderung der Gottesdienstordnung, wegen dem verbotenen Grenzhandel mit Blekinge und wegen der starken Zentralisierung. Dass da plötzlich Vögte saßen, die da sich einmischten und meinten, Herrschaft ausüben zu müssen. Ja, und an die Spitze dieser Bauern, die sich hier zusammengerottet haben, da trat ein Mann namens Nils Dacke. Das ist erstmal nur ein Bauer, ein ganz einfacher Bauer aus der Gegend um Vissefjärde, also im Süden von Smoland. Und man weiß nicht wirklich viel über ihn. Sein Name taucht in einem Prozess wegen eines Mordes an einem Vogt auf. Vielmehr ist aber eigentlich nicht bekannt bis eben 1542. Davor, ja, man weiß nicht wirklich irgendwas über ihn. Dann 1542, da beherrscht sein Name plötzlich das politische Geschehen. Er wird nämlich zum großen, großen Widersacher des Königs und zum, ja, auch dramatisch scheiternden Bauernführer. Es gab mehrere Aufstände gegen Gustav Vasa. Von adliger Seite, von bäuerlicher Seite, da gab es immer mal wieder leichte Gefahren für die Herrschaft von Gustav Vasa. Aber keine war so fundamental oder so tatsächlich bedrohlich für Gustav Vasa wie der Bauernaufstand von Nils Dacke. Die Bauernaufstände, die verbreiteten sich im Jahr 1542 wie so ein Flächenbrand im südlichen Schweden. Die eilig zusammengerufenen königlichen Truppen, die mussten im Sommer 1542 bei Hisa in Östergötland eine wirklich vernichtende Niederlage hinnehmen. Bald war eben eigentlich ja komplett Smoland, aber auch Öland und weite Teile von Östergötland von den Aufständischen kontrolliert. Das ging rasend schnell und die königlichen Truppen hatten am Anfang kaum irgendetwas entgegenzusetzen. Gerade in den Wäldern waren die Bauern den königlichen Truppen oft überlegen, weil sie sich zum einen auskannten und weil sie hatten keine oder wenig Schusswaffen, aber gerade in den Wäldern kann man von den Schusswaffen auch nicht so wirklich Gebrauch machen. Da ist es besser, wenn man irgendwie eine flache Ebene hat oder so, wo man dann gut schießen kann. In den Wäldern, da ist es eher, da ist der Nahkampf zum einen wichtig, aber da kann man auch Hinterhalte, da kann man Fallen bauen. Und das haben die Bauern sehr gerne gemacht. Und deswegen war gerade, wenn sie die königlichen Truppen irgendwo in eine Waldregion locken konnten, da waren die Bauern dann oft eben den königlichen Truppen, den Soldaten überlegen. Ja, und so gewannen sie an Kontrolle und gewannen an Land. Große Teile Südschwedens waren dann eben Ende 1542 in der Hand der Bauern und nicht mehr unter Kontrolle des Königs. Der deutsche Kaiser, ein Katholik, gratulierte bereits und bot eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den schwedischen König an. Also das machte durchaus die Runde auch in Europa. Nils Dacke wollte aber wahrscheinlich gar nicht Gustav Vasa vom Thron stürzen. Das weiß man auch nicht so ganz genau. Wie gesagt, wir wissen sehr, sehr wenig über Nils Dacke. Aber wahrscheinlich ist, dass er die Herrschaft von Gustav Vasa an sich gar nicht unbedingt angreifen wollte. Die Forderungen, die im Zuge des Waffenstillstandes im Spätherbst des Jahres 1542 erhoben wurden, die machen vielmehr deutlich, dass es ihm vielmehr darum ging, wiederherzustellen, was, jetzt Zitat, gammalt okfont war. Also was, man kann es übersetzen, was die gute alte Zeit war. Das Rad der Geschichte sollte einfach zurückgedreht werden. Die Aufständischen, die wollten es so haben, wie es eben früher war. Also ungerecht empfundene Steuern, die sollten abgeschafft werden. Die Privilegien der Vögte sollten abgeschafft werden. Die lateinische Messe sollte wieder eingeführt werden. Man forderte den Stopp der Kirchenplünderungen, mehr Selbstständigkeit von Småland und die Möglichkeit, unabhängig mit den dänischen Nachbarn politische und wirtschaftliche Absprachen zu treffen. Das heißt, man wollte es einfach so haben, wie es eben auch vor der Herrschaft von Gustav Vasa war. Aber Gustav Vasa als König, der sollte nicht irgendwie abgesetzt werden. Da gab es keinerlei Forderungen oder so. Aber dennoch bedrohte Nils Dacke mit diesen Forderungen zwar nicht den Thron des Königs unmittelbar, aber wohl dessen Herrschaftssystem und dessen Pläne, eben alles zu zentralisieren oder die Zentralmacht zu stärken. Und deswegen war das eben, diese Forderung, doch sehr, ja, sehr entscheidend oder sehr bedrohlich für Gustav Vasa. Und zudem war die Reformation in großer Gefahr. Denn auch in anderen Regionen war der Protestantismus alles andere als gefestigt. Und der König musste also handeln und den Bauernaufstand um jeden Preis niederschlagen. Das ist auch der Grund, weshalb König Gustav Vasa mit so einer Wucht da reingeht und ihm das wirklich, wirklich wichtig ist. Da lässt er wirklich viele Soldaten aufbieten. Dieser Bauernaufstand muss schnell niedergeschlagen werden. Ende 1542 lässt er sich auf den Waffenstillstand ein, aber nur, weil er so Zeit gewinnen kann und seine Truppen reorganisieren kann. Das heißt, das ist eigentlich nur eine Finte, um Zeit zu gewinnen. Weihnachten 1542, da feiert Nils Dacke im Schloss zu Kronoberg. Er hat den König in die Defensive gezwungen, weite Gebiete unter seine Herrschaft gebracht. Sein Aufstand ist wirklich von Erfolg gekrönt. Das heißt, Weihnachten 1542, das ist so ja, der Höhepunkt vielleicht von Nils Dacke und seinem Aufstand. Aber dieses Weihnachtsfest, das soll auch sein letztes sein. Denn während er noch feiert, rekrutiert der König tausende Söldner, viele davon aus Deutschland, die im Kampf gegen die Bauern schon erprobt und bewährt sind, weil eben dort auch wenige Jahre zuvor die Bauernkriege ja viele Teile von Süddeutschland zerstört oder in Atem gehalten haben. Und diese Soldaten, die kommen jetzt nach Schweden. Auch Söldner aus Dalarna schlossen sich an. Also es war den Aufständischen nicht gelungen, Unterstützung auch in anderen Landesteilen zu bekommen, zum Beispiel in Dalarna, wo man ja durchaus damit hätte rechnen können, dass die, die ja auch immer so ein bisschen aufständisch, revolutionär eingestellt sind, dass man da eigentlich Unterstützung bekommen könnte, hätte man damit rechnen können, aber so kam es eben nicht. Vielmehr schafft es König Gustav Vasa, aus Dalarna Soldaten zu gewinnen oder Söldner zu gewinnen, die für ihn kämpfen. Und schon Mitte Januar 1543 wird der Waffenstillstand von Seiten des königlichen Heeres gebrochen. Es siegt bei Stegeborg in Österjütland wirklich deutlich über die Bauern. Die ziehen sich dann zurück über Schisa, Vimmerby und Hultsfred Richtung Virserum. Und die Armee des Königs, die rückt ihnen hinterher. Dann kommt auch noch hinzu, dass Erik Ölenning, das war einer von Nils Dackes herausragenden Heerführern, der auch für einige Siege gesorgt hat, der wechselt die Seiten. Dadurch wurde die Lage für die Aufrührer wirklich dann gefährlich. Bei Virserum kam es schließlich zur Schlacht. Auf der Halbinsel zwischen dem See Juchten und dem Virserumsee, da trafen die Heere aufeinander. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 18.000 Soldaten auf beiden Seiten kämpften. Und das ist für die damalige Zeit wirklich eine unvorstellbar große Zahl. Im Normalfall waren das viel, viel kleinere Heere, viel punktuellere Scharmützel oftmals. Das war wirklich eine große Schlacht. Dieses Gebiet zwischen den beiden Seen, das ist grundsätzlich bewaldet. Vielleicht warst du da schon mal, warst du da vielleicht mit der Dresine auch unterwegs. Da gibt es so eine Dresine, die hier durchführt. Und wer da durchfährt, der sieht es auch, das ist bewaldet zwischen den beiden Seen. Aber den königlichen Soldaten gelang es, den Schauplatz mehr und mehr auf den zugefrorenen See zu verlagern. Es ist März, der See ist noch zugefroren und das schaffen sie. Sie schaffen es, die Bauern also aus dem Wald herauszudrängen, auf den See hinaus. Und da haben sie einen enormen Vorteil. Denn die Bauern hatten hier keinen Schutz mehr vor den Schusswaffen der Söldner. Und davon hatten die Söldner eben viele. Da waren sie eindeutig überlegen und dann konnten sie sie eben zum Einsatz bringen. Und das brachte eben die entscheidende Wende. Und von einer Kugel wurde dann eben Nils Dacke getroffen. Er wurde mit durchschossenen Oberschenkeln weggebracht, aber als dann auch der Anführer auch noch weg war, da brach wirklich Chaos aus. Und der Sieg für die Königlichen war perfekt. Man erzählt sich, dass der Gestank von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Leichen über Wische rumlag, sodass die Einwohner irgendwann mal sich gezwungen sahen, die Toten auf eine Insel im Jurten zu bringen, wo sie sie verbrannten. Und seitdem heißt die Insel Skallö, die Schädelinsel. Die königlichen Truppen unter der Führung von Lars Sigurdsson Sparre hatten den Bauern eine wirklich verheerende Niederlage beigebracht. Aber Nils Dacke lebt noch. Die Jagd auf ihn beginnt. Gustav Vasa will ihn haben, diesen Bauernanführer. Nils Dacke wurde zuerst nach Näshult gebracht, dort versteckt und gepflegt und dann immer wieder an verschiedene andere Orte gebracht. Er hatte ja durchaus einiges an Unterstützung, wo er sich auch verstecken konnte. Aber es war natürlich auch lebensgefährlich, den aktuellen Staatsfeind Nummer 1 zu verstecken. Das wussten die Leute auch. Und es gab natürlich immer die Gefahr auch, dass er ausgeliefert wurde, dass es dann vielleicht doch einen Verräter gab. Aber zunächst mal ging das noch so einigermaßen gut. Währenddessen gingen die Kampfhandlungen weiter. Die Königlichen gewannen mehr und mehr die Oberhand und Nils Dacke bekam so einen Vorgeschmack, was ihn erwarten würde, wenn er gefasst werden würde. In der letzten großen Schlacht am 23. Juni 1543 bei Sund, da wurde Sven I. Flåke, das ist so die Nummer 2 nach Nils Dacke, getötet. Und sein Leichnam, der wurde nach Kalmar gebracht, dort gerädert, gevierteilt, aufgespießt und den Vögeln zum Fraß überlassen. Zugleich wurden die Dörfer und Höfe ins Moorland nach Aufrührern durchsucht. Hinrichtungen waren an der Tagesordnung. Niemand sollte ungeschoren davonkommen. Nils Dacke, der hielt sich in dieser Zeit in der Nähe seines Heimathofes an der Grenze zu Blekinge, in den tiefen Wäldern versteckt. Verrat sollte dann am Ende sein Ende besiegeln. Ein Mann namens Peder Skrivare, früher einer der engsten Vertrauten von Nils Dacke, verriet das Versteck des Bauernführers, um seine eigene Haut zu retten. So glaubte er zumindest, dass er damit seine eigene Haut retten könnte. In der Nähe von Ullatorpet wurde Nils Dacke schließlich auf der Flucht erschossen. Das heißt, sein Versteck wurde ausfindig gemacht. Nils Dacke versuchte noch zu fliehen, aber eine Kugel traf ihn dann. Auf einem Ochsenkarren brachte man seine Leiche nach Kalmar, wo sie das gleiche Schicksal wie Sven I. Flakes Leichnam erwartete. Das heißt, die Leiche wurde gerädert, gevierteilt. Der Kopf wurde auf einen Spieß gesteckt und zum Hohn mit einer kupfernen Krone gekrönt. Sollte eine Warnung sein an alle Bauern, sich künftig nicht mehr gegen den König aufzulehnen. Ja, und diese Warnung scheint auch funktioniert zu haben, denn von bäuerlicher Seite kam danach nicht mehr viel Widerstand gegen Gustav Vasa. Somit war der Bauernkrieg vorbei, aber Gustav Vasa ruhte nicht eher, bis er alle Aufrührer und Verwandte von Nils Dacke aus dem Verkehr gezogen hatte. Da merkt man auch, wie wichtig das für Gustav Vasa war, wie angegriffen er sich gefühlt hat, dass er jetzt wirklich auch nachdem Nils Dacke tot ist und ihm auch Sven I. Flåke, die Nummer 2, die sind alle schon tot, aber dennoch ruht Gustav Vasa nicht und er sagt, die müssen alle irgendwie beseitigt werden. Und dieser Jagd auf Dackes Anhänger fielen wirklich viele zum Opfer. So wurde zum Beispiel Dackes Onkel nach Stockholm gebracht und dort gerädert. Und selbst Nils Dackes 10-jähriger Sohn verschwand irgendwo in einem Stockholmer Gefängnis, wo er angeblich verhungern musste. Man weiß es nicht ganz genau, aber er verschwand dort einfach irgendwo. Und auch Peder Skrivare, der Verräter, wurde hingerichtet. Das heißt, das hat ihm nichts gebracht, der Verrat. Gustav Vasa kannte wirklich keine Gnade mit all jenen, die sich gegen ihn und seine zentralistische Herrschaft gestellt hatten. Damit war Gustav Vasa am Ziel. Er hatte die Königsmacht gestärkt und das Reich auf Stockholm ausgerichtet. Das moderne Schweden nimmt so allmählich Formen an. Småland verlor seine Unabhängigkeit, aber bis heute betonen die Smålänninger so ihre Eigenarten und ihre Selbstständigkeit. Da sind sie sehr ähnlich wie die Dalkarlarna. Also kein Wunder, dass Nils Dacke hier bis heute so ein kleiner Volksheld ist. Denn er war der Letzte aus der Region, der Stockholm erhobenen Hauptes die Stirn bot. Und diese Verehrung, die findet zum einen in Vissefjärda statt, also wo er herkommt, und dann vor allen Dingen in Virserum, wo er eben die entscheidende Schlacht verloren hat, wo er hier dann auch versteckt wurde. Es war noch nicht sein Ende, aber den Anfang seines Endes, das erlebte er in Virserum. Wenn du noch mehr über Nils Dackes Kampf erfahren möchtest, auf Deutsch gibt es da wirklich eigentlich so gut wie gar nichts. Es gibt ein schönes schwedisches Buch von Bo Alvemo, Dackefejden heißt das. Dackefejden de Stora Upproret und ist 2006 erschienen. Ein schönes Buch, wo wirklich alles im Detail nachgelesen werden kann. Da habe ich jetzt auch das meiste daraus gezogen für diese Folge aus diesem Buch. Oder wenn du auf Nils Dackes Spuren wandern möchtest, dann kannst du das im südlichen Småland, also da bei Vissefjärda in dieser Ecke, machen. Da gibt es denn Dackeleden, ein 84 Kilometer langer Fernwanderweg. Und natürlich rund um Virserum. Da kann man viel machen auf den Spuren von Nils Dacke. Oder Nils Dacke wird einem immer wieder begegnen. Zum Beispiel kannst du um den Virserumsee wandern. Das ist eine kleine, kann nicht allzu große Wanderung. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das. Vielleicht 10 oder 15 Kilometer vielleicht. Da kann man auf jeden Fall schön um den See herum wandern und man stößt immer wieder auf Orte, die mit Nils Dacke und der Schlacht zu tun haben. Zum Beispiel die Dacke-Krottan, also die Dacke-Höhle, wo er versteckt worden ist. Und immer wieder stehen auch so kleine Schautafeln zur Schlacht beispielsweise. Die findet man dann hier. Südlich von Virserum gibt es auch so einen kleinen Hügel, Dackestupet heißt der. Und hier gibt es einen Skilift, wo man im Winter Skifahren kann. Ist nicht groß, nichts Spektakuläres, aber es geht eben hier, wenn hier Schnee liegt, kann man hier ganz gut Skifahren. Und im Sommer und im Herbst oder Frühling, Sommer, Herbst, da kann man hier Mountainbiken. Gibt es gute Mountainbike-Trails und das macht wirklich große Freude. Und dann gibt es den Dacke-Treff, also auch hier der Name Dacke, der ist überall mit dabei. Dacke-Treff, das ist ein Biker-Treffen. Findet immer Ende Juli, Anfang August statt, wo dann ganz, ganz viele Biker diesen kleinen Ort überfallen. Virserum ist aber nicht nur für Nils Dacke bekannt. Virserum ist auch als Zentrum der Möbelindustrie bekannt. Da gab es Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich viele, viele Betriebe, die Möbel hergestellt haben. Gab es bis zu 40 Betriebe in diesem kleinen Ort. Davon ist heute nicht mehr viel übrig, aber es gibt das Möbelindustriemuseum. Das ist klein, aber durchaus sehenswert. Und prinzipiell ist dieses Areal, wo das Museum ist, einfach sehr, sehr schön. Da gibt es eine kleine alte Mühle, denn der Virserumån, der kleine Fluss fließt hier herum. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Sommercafé. Wirklich richtig, richtig schön. Kann man ganz viel Zeit verbringen. Und es gibt so einen kleinen Kräutergarten. Ist sehr, sehr schön angelegt. Kann man auch mit Kindern gut hingehen. Da ist ein Spielplatz mit dabei. Das ist wirklich, wirklich schön. Nichts super Besonderes, aber schön. Und in Virserum gibt es auch noch einen alten Bahnhof mit so alten Schmalspurzügen. Die stehen da auch noch rum, die kann man sich da angucken. Und hier kann man sich auch Draisinen ausleihen. Sollte man im Idealfall vorbuchen, vor allen Dingen in der Hochsaison, da kann es sein, dass da vielleicht auch alle weg sind. Hier kann man auf jeden Fall Draisinen ausleihen und dann kann man eben so eine Strecke fahren. Da fährt man auch an dem See Jurten vorbei, da sieht man auch die Skalö, also diese Schädelinsel, fährt auch da vorbei, wo das Zentrum der Schlacht war. Das heißt, hier kann man mit der Draisine so ein bisschen die Umgebung erkunden. Macht auf jeden Fall Spaß, ist sehr laut, weil eben beim Draisinefahren Eisen auf Eisen schlägt, aber es macht durchaus Spaß. Und Virserum ist auch so ein ganz guter Ort für die Erkundung der weiteren Umgebung. Das heißt, man bekommt hier relativ viel mit, was so Småland ausmacht. Das heißt, Virserum oder auch Målilla, also nächste größere Ort, das könnten ganz gute so Standorte sein, von wo aus man dann Småland entdeckt. Zum Beispiel ist Vimmerby nicht weit. Da muss man nach Norden fahren, vielleicht 50 Kilometer nach Norden. Dann ist man in Vimmerby, also die Heimat von Astrid Lindgren, wo auch Astrid Lindgrens Welt ist, wo Nääs, dieser Hof, auf dem sie geboren und aufgewachsen ist. Und auch Marianne Lund, Bullerby, Lönneberg, ja, der Hof. All diese Dinge, diese ganze Astrid Lindgren-Welten, die sind in relativ unmittelbarer Nähe von Virserum. Es gibt in Målilla auch einen wirklich schönen Elchpark, wenn dich das interessiert, wenn du in einen Elchpark gehen möchtest. Ich mag diesen in Målilla wirklich sehr, weil der sehr familiär ist und nicht so unglaublich touristisch ist. Da fährt man nicht mit irgendeinem Züglein durch oder sonst irgendetwas, sondern er ist klein, familiär, aber einfach schön und man kommt den Elchen auch nahe. Aber es gibt keine so Zirkusnummern, dass man sich von dem Elch küssen lassen kann oder sonst irgendetwas. Und auch nicht weit weg ist die Kleva Kryva. Das ist ein altes, mittlerweile stillgelegtes Bergwerk, wo man eben Schweden unter Tage entdecken kann. Super spannend, da reinzugehen, auch mit Kindern super, super spannend. Und dann gibt es, wenn man noch Richtung Süden fährt, dauert es auch nicht allzu lange. Dann ist man auch schon in Kosta beispielsweise, wo eine große Glasbläserei ist. Das heißt, man kann hier von Virserum, Målilla, von dieser Ecke aus relativ viel schnell erreichen, was Småland ausmacht. Astrid Lindgren, Bergwerke, Wälder und Seen findet man sowieso immer und überall und eben auch die Glasbläsereien. Das ist alles in unmittelbarer Nähe. Oder nicht in unmittelbarer Nähe, aber in gut erreichbarer Nähe zu finden. Genau, deswegen vielleicht einmal Wäscherum oder die Gegend um Wäscherum als Standort für einen Smålandurlaub auswählen. Ja, das war's zur schwedischen Geschichte, Teil 17, Nils Dackes Kampf gegen Gustav Vasa und seine Schlacht bei Wäscherum. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hade så bra. Vi hörs. Elchkuss, der Podcast für Schweden.